Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin Monsieur Raumer und ich grüße an diesem wunderschönen guten Morgen Monsieur Manu.
Bonjour.
Bonjour. Und Monsieur Micha.
Bonjour, meine lieben Freunde.
Micha müsste man wahrscheinlich
Micha.
Sagen. Micha. Michel. Michel.
Ceci n'est pas un croissant.
Naja.
Hast du Französisch gehabt, Manu, in der Leistungskurs Französisch, oder? Klar, bei dir, oder? In Freiburg muss man das doch, oder?
Ich war mit der Tochter der Französischlehrerin zusammen, genügt es?
Ah,
okay.
So, Micha, du hast jetzt zwei Blasen in deinem Kopf und was schließt du jetzt daraus, wenn du diese beiden Hinweise kombinierst? Kann der Manu der Mörder sein?
Croissant, Kaffee schließe ich daraus, weil wir über Frankreich reden. Aber du meinst wahrscheinlich was anderes.
Ich meine tatsächlich, wollte elegant überführen zu unserem heutigen Spiel, was überhaupt nicht geklappt hat. Wir reden nämlich über Agatha Christie's The ABC Murders. Kam jetzt letztens für Konsolen und PC raus. Ich glaube sogar für alle Konsolen, für die alten sogar, glaube ich auch noch, oder?
Ja.
Bestimmt.
Also wirklich so ein Rundumschlag. Und wer da den Namen Agatha Christie liest, Manu, wie ist denn das bei dir um Krimi-Wissen bestellt? Bist du ein großer Krimi-Leser?
Nee, aber es sagt mir natürlich was. Also ich kannte auch den Charakter, den Hercules Poirot.
Hercule?
Hercule, ja, genau. War mir schon ein Begriff. Ich habe mich schon ein bisschen eher mit Michael Jackson wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht warum. Mit Sherlock Holmes hat mir irgendwie besser gefallen früher, auch so als Charakter. Ich konnte mit dem, mit diesem französischen Typen nie so wirklich was anfangen.
Ja. Das ist doch der ist Belgier, das ist ja der große Witz.
Aber er redet Französisch, ja, klar.
Ja, das stimmt, aber in den Filmen wird er halt immer irgendwie so, ja, sie als Franzose, und er regt sich dann immer total auf, dass er sagt, nein, ich bin Belgier. was du bestimmt aber mal, wahrscheinlich hast du schon mal eine von diesen Verfilmungen irgendwie mit Peter Ustinov oder sowas gesehen, ne?
Genau, ja, ja. Aber ich fand ihn irgendwie nie so sympathisch, und er ist ja auch nicht wirklich ein Sympathiebolzen. Also er ist ja schon auch so ein bisschen der arrogante Kerl. Aber ja klar, also die Thematik und der Charakter war mir schon ein Begriff, aber ich habe da nicht so viel Assoziationen oder Erinnerungen dazu.
Hm. Miss Marple ist die zweite übrigens noch, ne? Also Miss Marple, wenn man Agatha Christie, ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich auch noch andere Figuren irgendwie hat, außer die zwei, aber ich glaube, das sind schon so die wichtigsten. Und was so die Bücher angeht, ich glaube so Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil, 4.50 Uhr ab Paddington oder sowas, ich glaube, das sagt einem schon, oder 16.50 Uhr ab Paddington heißt, glaube ich, das sind schon so Klassiker des Krimi-Genres, auch wahrscheinlich sogar mehrfach verfilmt. Das sagt einem schon mal irgendwie was. Deswegen, Micha, konntest du da was mit anfangen, bevor du das Spiel angefangen hast? Also wusstest du, auf was es da hinausläuft?
Ja, ich hab den Roman gelesen.
Natürlich, ja.
Ja.
Du bist ja ein Mann von Welt im Gegensatz zu Manuel.
Komisch ist, dass ich Sherlock Holmes nie gelesen habe, aber Agatha Christie habe ich das ein oder andere Buch gelesen. Ich weiß nicht, irgendwie so 3-4 Stück. Da war aber ABC Murders mit dabei, weil ABC Murders ist relativ, relativ bekannt. Mhm. Und ist so ziemlich, also ich würde fast sagen, eins der bekanntesten Sachen eigentlich von Agatha Christie, und der Typ, dieser Poirot, ist, und zusammen mit seinem Hastings, also gerade Hastings kennt man ja auch.
Hastings ist das, was du in Amsterdam immer kaufst.
Boah, ey, also kurz nach 7, früh am Morgen geht gar nichts smooth. Also, ne? So, aber das habe ich tatsächlich gelesen, ist aber auch etliche Jahre her, deswegen kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen, wie viele Differenzen es gibt. Aber es ist auf jeden Fall öfter mal verfilmt worden, und es ist auch, soweit ich weiß, das erste Computerspiel überhaupt dazu. Also es gibt Agatha Christie Computerspiele, gibt schon ein paar, also gerade so, aber die beziehen sich auf andere Romane, und das ist der erste ABC Murders. Ist auch so ein DS-Spiel gibt es, glaube ich, noch, ne?
Genau. Es gab ein DS-Spiel, und das ist aber schon 5 oder 6 Jahre alt, oder sogar noch älter, und jetzt habe ich das gesehen, weil ich da irgendwie mal gegoogelt habe zu dem Spiel, und dann habe ich dieses DS-Spiel gesehen und habe ich mir gedacht, Moment, ist jetzt das aktuelle einfach nur noch ein Remake des DS-Spiels, oder ist das einfach ein neu gemachtes? Deswegen, weil ich das DS-Spiel nicht kenne, habe ich da keine Ahnung und kann da überhaupt keine Aussage drüber treffen. Ich hatte da die Hoffnung, dass du da vielleicht was dazu sagen kannst.
Ich habe da auch zum ersten Mal jetzt von gehört. Also ich habe auch vor dem Gespräch noch gegoogelt, ob es da irgendwas gibt, und es gibt halt natürlich Mord in Orient Express und blablub, aber es gibt nicht ABC mehr, nur das DS-Spiel. Ansonsten und dann getastet. Aber halt etliche Filme, also ich glaube sechs Filme gibt's und so weiter. Und deswegen hat es trotzdem relativ große Bekanntheit. Da gibt's auch ganz viele Hörbücher drüber. Also es ist schon ein relativ beliebter Roman gewesen von Christie.
Manu, die ABC-Murders, zu Deutsch die Morde des Herrn ABC, ist ein klassisches in Fragezeichen Adventure-Spiel?
Eigentlich schon, ja. Also es nimmt sich halt so Elemente, also es fühlt sich im ersten Moment an wie ein Point-and-Click-Adventure, nur dass du den Charakter halt direkt steuerst, also so Grim Fandango mäßig oder eben wie bei den Sherlock Holmes Spielen, bei den neueren, die wir ja auch besprochen haben, dass du den Charakter direkt mit dem Analogstick laufen lässt, und mit dem rechten Analogstick hast du wie einen Mauscursor, mit dem du über gewisse Objekte und Sachen drüber kannst, und du kannst es auch theoretisch wie ein Point-and-Click spielen, indem du halt mit dem rechten Cursor irgendwo hin hoverst und dann sagst, hier, benutze diesen Gegenstand, und dann läuft der kleine dicke Mann läuft dann halt gemütlich los mit seiner sehr komischen Gangart, wie ich finde. Also habt ihr das beobachtet? Der läuft so ganz seltsam.
So pinguinmäßig, der wackelt so mit dem
Oberkörper. Genau, weil wenn er mit dem rechten Fuß vorgeht, geht auch sein rechter Arm vor, und es sieht irgendwie sehr seltsam aus. Also sieht ungesund aus, wie er sich bewegt. Und dann läufst du da durch die Cell-Shading-Optik und interagierst dann mit den Objekten, und dann gibt's entweder einen Kommentar von ihm, weil er sagt, so weit bin ich noch nicht, oder du untersuchst gewisse Objekte und gehst halt in eine Detailansicht rein und kannst dort entweder Sachen miteinander kombinieren, kannst dir Sachen genauer anschauen, kriegst Hinweise. Also ja, spielt sich wie ein klassisches Adventure, mit dem Unterschied, dass an vielen Stellen noch so Kombinierrätsel dazukommen, wie wir sie bei The Room hatten. Also sprich, dass du versuchst, eine Rätselbox zu öffnen und dann innerhalb dieser Ansicht erstmal ein komplettes Rätsel lösen musst, um dann einen schlussendlichen Hinweis oder einen Gegenstand zu bekommen.
Was ich ganz noch kurz zu dem Poirot sagen wollte, das ist ja auch ein klassisches Krimi-Genre. Ich meine, man denke nur an Columbo. Dieses, der Kommissar, der etwas tollpatschig wirkt, etwas irgendwie verschroben und den niemand so wirklich ernst nimmt. Also, und ganz oft ist es ja bei Poirot, und das ist ja bei Columbo sicherlich auch immer meistens ähnlich, dass man da halt so einen ganz schneidigen britischen Gentleman hat, irgendwie, der total gewitzt und erfahren ist, und man sich dann irgendwie denkt, ja, wie soll denn hier der tollpatschige Poirot den überführen können, und der Mörder fühlt sich auch immer sehr sicher, weil er halt denkt, ja, hier kommt das kleine dicke Poirot, der dann irgendwo immer steht und an seinem Schnurrbart zwirbelt, der hat ja so einen geschwirbelten Schnurrbart, und das ist ja bei, wie gesagt, in Krimis durchaus üblich so, dass man halt den Kommissar absichtlich so ein bisschen, ich nenne mal, dummdreist darstellt und sich dann denkt, naja gut, der wird ja wahrscheinlich den Mörder nicht finden können, weil er dem intellektuell nicht gewachsen ist.
Wobei er schon immer als sehr intelligent dargestellt wird, finde ich. Also er ist einerseits so ein bisschen tollpatschig und durch seinen Akzent auch irgendwie eine komödiantisch angelegt. Aber so gegenüber dem Hastings zum Beispiel stellt er schon ganz klar raus, dass er der Intelligentere von den beiden
ist. Das ist auch was anderes, weil er das gegenüber dem Hastings rauslässt und deswegen du als Spieler das auch mitbekommst. Und du als Spieler ja auch so ein bisschen seine Selbstgespräche mitbekommst und auch so ein bisschen, was er denkt und was er alles erkennt und was er für Hinweise ableiten kann.
Ja, und er kombiniert schon sehr, sehr gewitzt. Also
genau, aber das kriegen aber die jeweiligen Verdächtigen oder die Leute, die Zeugen und so, nicht mit. Also ein schönes Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn du Leute abscannst, das haben sie ja auch aus Sherlock Holmes so übernommen, dass du zum Beispiel einen Tatverdächtigen hast, einen Zeugen oder irgendjemand, der in dem Mord involviert ist, irgendwas damit zu tun hat. Und dann kannst du zu ihm hinlaufen und kannst dann zum Beispiel ihn abscannen, und dann siehst du irgendwie, blutunterlaufene Augen, irgendwie dreckige Klamotten,
nicht geschlafen,
irgendwie Haare nicht gekämmt oder sowas. Und dann siehst
nicht du so extrem wie bei Sherlock Holmes, so, ein Katzenhaar, der Typ war schon mal in Amsterdam auf der Messe oder so, ja, so absurd ist es nicht. Das sind immer sehr sehr offensichtliche Sachen. So.
Ja, aber wenn du ihn da zu lange anstarrst, dann sagen die Leute ja auch irgendwie, ja, jetzt, also jetzt starren sie manchmal nicht so an oder sowas. Oder wenn sie was zu fragen haben, dann fragen sie es bitte, aber hören sie bitte auf, mich so anzugaffen und so. Ja. Und das ist ja auch wieder so ein Zeichen, dass er im Kopf ja schon eigentlich viel intelligentere Schlüsse zieht, aber die Leute einfach nur denken, ja, der ist ein bisschen doof und der starrt mich halt lange an. Ja.
Aber sie gehen ja auch auf diese Eigenschaften ein. Also es gibt ja ganz früh am Anfang bei dem ersten Tatort auch so eine Straße, wo du dich drüber bewegen kannst. Und wenn du dann in die Pfütze trittst, dann wird das entsprechend kommentiert. Also er sagt dann selber über sich, dass da ein Tollpatsch ist. Und auch sogar über Sherlock Holmes machen sie sich lustig. Also
ja, ja. So, wir sind hier in der Realität, ist ja nicht wie bei Sherlock Holmes oder so.
Also die wissen, also das ist sich da schon sehr gewahr, dass Sherlock Holmes schon ziemlich abgefahren ist. Und das wird alles schon relativ logisch hergeleitet. Und das merkst du ja auch an diesen Kombinationen, die man, also es gibt ja auch immer so bestimmte Stellen, wo er Nianica schon sagt, so, jetzt werden wir unsere Hirnzellen mal anstrengen.
Let's get our brain cells to work.
Ja, genau. Und dann musst du so Hinweise quasi auswerten. Also dann hast du so unten so eine Auswahl an verschiedenen Hints oder Clues sozusagen, die du im Laufe der Gespräche und durch deine Beobachtung zusammengestellt hast, und du musst irgendwie zu einer Konklusion kommen. Und das sind eigentlich immer relativ offensichtliche Sachen. Also um zum Beispiel einen Tatort, also um einen Mordzeitraum zum Beispiel einzugrenzen, hast du dann 2, 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, und manche Sachen sind halt komplett abwegig, und an vielen Stellen kommt man auch relativ schnell drauf. Und
auch das ist halt eine Mechanik, die sie bei den Sherlock Holmes Spielen geklaut haben, aber es ist irgendwie mehr in der Realität verankert.
Ist halt so deutlich bodenständiger. Also es ist halt wirklich nicht so, dass das anhand, wie du sagst, anhand eines Katzenhaars irgendwie herausgefunden werden kann, dass auf einer anderen Seite der Welt irgendwo vielleicht ein Sack Reis umgefallen ist, sondern es ist schon sehr, sehr plausibel alles, was da
passiert.
Also
wie du gesagt hast, so, da steht dann so eine Fragestellung, konnte Person XY zum Mord am Tatort sein von der Uhrzeit? Und dann hast du unten eine Aussage, Monsieur so und so hat diese Person um 18 Uhr im Laden XY gesehen.
Genau.
So, dann kannst du das anklicken und dann kombiniert es automatisch diese Aussage mit der anderen Aussage, die du auswählst, und dann gehst du zur nächsten Fragestellung über. Und dadurch, dass die Hinweise sich auch reduzieren, klickst du dich da so durch, und es ist meistens sehr naheliegend, ja. Hatte ich mal eher so einen Übersetzungsfehler, dass ich so das Gefühl hatte, so, hä, was meinen sie jetzt? Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert, ach so, so war das gemeint. Oder dass die Fragestellung oben nicht richtig aufgeploppt ist oder so.
Das fand ich aber bei Sherlock Holmes, also beim letzten, deutlich anspruchsvoller und komplexer, weil das war ja eine Neuerung, dass man bei Sherlock Holmes nämlich auch falsch liegen konnte. Du konntest tatsächlich Hinweise miteinander kombinieren, die auch in Kombination irgendwie plausibel wirkten und darauf den falschen Schluss ziehen. Und dann war es ja auch so, dass du tatsächlich den falschen Mörder überführen konntest.
Das war total geil, ja.
Ich finde, das zieht sich auch so durch das ganze ABC-Spiel. So, ich meine, ist cool und so, aber alles sehr, sehr offensichtlich und leicht, fand ich. Also nicht, dass es nicht angenehm ist zu spielen, aber das ist so ein Sonntagnachmittagsspiel. Also man kommt da sehr unkompliziert durch. Gerade auch, weil dir das Spiel immer wieder genug Hilfestellung gibt, weil also das ist ja auch nicht besonders, das ist ja auch ganz gut für so ein etwas einsteigerfreundlich, dass dir der Hauptcharakter immer irgendwie Feedback gibt und direkt sagt, wenn er irgendwie was gehört oder gesehen hat. Und wirklich in allen möglichen Stellen gibt's halt immer so kleine Hilfestellungen. Nie so, dass du da jetzt so mit dem Finger komplett draufgehauen wirst, aber ich fand gerade so im Vergleich zu Crime and Punishments war das halt wirklich, also ist nochmal ein Schritt zurück. Also ist jetzt nicht so, Crime and Punishments fand ich halt ganz cool, weil da hat das Spiel wirklich auch von dir eine sehr, sehr starke Mitarbeit gefordert. So. Und da wurden selbst so kleine Details wurden dann wirklich dann später dann sehr, sehr schwerwiegend. Das fand ich ziemlich cool. Also, dass du dann, das ist ja wirklich wie bei einem Sherlock Holmes Fall, dass dann so eine Kleinigkeit plötzlich riesen Auswirkungen hat. Mhm. Und hier ist das eher so, dass du Stück für Stück immer einen Hinweis nach dem anderen machst. Das ist eher so gemütlich, und das passt irgendwie auch ganz gut zu einem Hauptcharakter, weil der kommt dann auch irgendwie so alle 2, 3 Minuten so, jetzt werden wir unsere Gehirnzellen mal anstrengen, und man wird nie so richtig überfordert. Also, der macht das wirklich so Stück für Stück, peu à peu, und du kommst auf jeden Fall irgendwie mit.
Ja, der lässt dich ja auch nicht vom Tatort weg, wenn du nicht alle Hinweise gesehen hast. Dann kannst du zwar zur Tür gehen und sagt er so, nein, hier muss aber noch irgendwas sein, oder dafür bin ich noch nicht bereit. Und bei Sherlock Holmes konntest du ja gehen, und dann hast du halt teilweise was übersehen, und dann hat dir halt ein wichtiges Puzzlestück für deine Gedankenkette gefehlt, und dann konntest du es halt nicht auflösen.
Aber du hast es nicht gesehen, dass es dir fehlt, so richtig.
Ich glaube.
Oder gab es eine Leerstelle?
Es gab doch tatsächlich, es gab dann irgendwie so ein 5 von 10 oder so. Aber das hast du, glaube ich, erst am Ende gesehen, dass du dann gemerkt hast, scheiße, ich habe jetzt irgendwie da im Pub noch irgendeinen Hinweis übersehen. Was war das denn da wohl?
Mhm. Und hier ist es ja wirklich so, du kannst nicht weiter, du kannst den Tatort nicht mal verlassen. Also dann bist du erst am Tatort, und dann ist hinten eine Tür zugesperrt, dann findest du irgendwann den Schlüssel. Aber auch dann erst, wenn du alles hast, und dann kommst du erst in den nächsten Bereich. Und wenn du dort gehen willst, dann sagt er dir, nee, es fehlt noch was. So, du kannst gar nicht raus, bevor du nicht irgendwie auch noch diesen Blutfleck am Boden gefunden hast oder solche Geschichten. Und dann steht ja auch ganz groß in der Ecke 4 von 5. Und ich bin eigentlich nur an einer Stelle mal hängen geblieben, weil ich ein Pixel nicht gesehen habe, wo es irgendwie halt noch einen Hinweis gab. Ja? Und selbst dann geht's weiter. Also ich konnte dann gar nicht mehr aus diesem Raum raus, bevor ich nicht den besagten Blutfleck gefunden habe. Den habe ich einfach nicht gesehen, weil mein Charakter dauernd davor stand. Und dann habe ich nicht gewusst, wie es weitergeht, weil ich dachte, ich habe doch jetzt alles gesehen. Du erkennst ja sogar, ob du alle Hinweise an einem Hinweis entdeckt hast. Also manchmal zoomt er ja dann so rein in den Schrank oder so weiter. Und dann hast du dort drinnen wieder irgendwie vier Elemente, die du anschauen kannst oder nehmen kannst. Und dann daran erkennst du dann auch schon, okay, also da drin habe ich auch schon alles gefunden. Und dann, selbst dann, wenn du nicht weiterkommst, kannst du im Pausemenü sagen, gib mir ein Indiz. Und dann macht Pyro selber die nächste Geste. Also dann läuft er zu einem nächsten Punkt und macht automatisch die Aktivität. Also selbst so einfach ist es, dass du sagen kannst, mach den nächsten Punkt für mich, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Also ein perfektes Spiel für Videospiel-Einsteiger. Und wie Micha schon gesagt hat, es spielt sich so an einem Sonntagnachmittag irgendwie schön gemütlich durch und man hat halt eine sehr lineare, schön erzählte Geschichte, aber es ist nicht sehr fordernd.
Aber das Spiel hat halt eine andere Methode, um dir mitzuteilen, wie gut man ist. Und die fandest du sehr super, Mann. Die Ego-Punkte?
Ach, die Ego-Punkte, ja, großartig. Das passt auch wunderbar zu dem Charakter. Das Spiel belohnt dich dafür, dass du in Character bleibst, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn du agierst und antwortest und Dinge so tust, wie sie der Roman-Charakter auch macht, also wenn es zum Charakter passt, dann bekommst du Ego-Punkte und schaltest dann halt so Achievements und Belohnungen frei und Bonusgeschichten und so weiter. Und zeigt sich am schönsten darin, wenn du ich bin an jedem Spiegel, konnte ich nicht vorbeilaufen, ohne in den Spiegel zu gucken. Und dann zupft sich Herkules immer so den Bart zurecht und du bekommst auch lauter Bart-Belohnungspunkte und solche Geschichten und dann kriegst du immer 5 Ego-Punkte. Oder wenn du halt in Dialogen besonders typisch antwortest oder irgendwie so ein bisschen, ja, er ist ja schon so ein bisschen der arrogante Kerl und auch manchmal so ein bisschen nicht taktvoll. Wenn du so agierst, dann kriegst du mehr Ego-Punkte, als wenn du irgendwie Rücksicht nimmst und sagst, ja, natürlich, ich bedauere auch, dass sie jetzt mit dem Mord verdächtigt werden und ich stelle die Frage nicht, dann bekommst du halt keine Ego-Punkte.
Das ist ja irgendwie auch ganz geil, wie sie den Pivot wirklich eingefangen haben. Da habe ich wirklich gestaunt. Pyro. Ja.
Poirot. Hercule Poirot, meine Güte. Und er ist Belgier, nicht Franzose.
Aber darauf reiten sie auch immer rum irgendwie. Also so die erste Szene ist auch geil, da geht man dann, da wird eine Frau ermordet in einem Tabakgeschäft und nebenan ist so ein Gemüsegeschäft und diese Frau, die dort arbeitet und das Gemüse verkauft, die hat ganz eindeutig was gegen Ausländer und die fährt den total an. Was ist dieser Dialekt, der ist ja total schlimm. Das ist ja furchtbar, sie sind garantiert Ausländer. Und dann streiten die sich, also dann kannst du halt aussuchen, wie du reagierst, ob du um Freundlichkeit bittest oder die so richtig anstachelst. Und dann sagt die an einer Stelle so, ja, die Leute nebenan, die sind nicht nur Ausländer, das sind Deutsche, was ja noch viel schlimmer ist.
Ja, genau.
Und solche Sachen. Also sie haben viele, viele nette Kleinigkeiten aus dem Roman übernommen. Ich finde aber auch den Hauptcharakter da gut eingefangen, weil du eben halt auch wirklich ruppig antworten kannst. Du kannst die Leute direkt mit irgendwas beschuldigen. Das ist auch also wirklich ganz offensichtlich sagen, so, sie sind schuld daran. Zum Beispiel gibt es irgendwie dann kurz später eine Stelle, wo die Nichte auftaucht und die ist natürlich total bestürzt über den Mord und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, ja, ich bin hier die einzige Familie, die sie noch hat. Und dann kannst du direkt fragen, ja, dann sind sie doch diejenige, die das ganze Zeug erbt. Und solche Sachen. Also der ist super taktlos. Aber das macht irgendwie den Reiz auch aus. Also du kannst natürlich auch sehr freundlich sein und dann ist der auch freundlich, der ist dann auch sehr, sehr nett und so. Aber man kann auch der totale Arsch sein und total in die Offensive gehen und das fand ich richtig gut. Und manchmal, je nach Charakter, also je nachdem, wie die Leute sich dir gegenüber auftreten, hast du auch Lust so zu antworten. Also bei der Gemüsehändlerin war ich dann schon versucht, immer aggressivere Fragen zu stellen, weil die Frau ja auch zu mir sehr aggressiv war. Und du hast aber trotzdem immer noch die Möglichkeit, halt sehr taktisch, sehr, sehr taktvoll zu agieren. Das fand ich ziemlich gut gemacht.
Ja, der spielt ja auch oft immer dieses Good Cop, Bad Cop mit dem Hastings. Also oft ist es ja so, dass dann er die Fragen stellt und dann der Hastings immer sagt so, ja, Sie müssen entschuldigen, mein Kollege steht unter viel Druck oder er ist irgendwie nicht so taktvoll, weil sie müssen verstehen, er ist Belgier und so. Und da wird immer viel mit gespielt, aber das ist natürlich auch Masche bei den zwei, dass man halt sagt, der Poirot führt die Leute wirklich mit kritischen Fragen an die Grenze und der Hastings ist dann immer wieder da, ein bisschen so den Brand zu löschen. Mhm. Ganz kurz noch zum Vergleich mit Sherlock Holmes, was mir da besser gefallen hat bei Agatha Christie, war, dass das ein einheitlicher Fall, nicht ein einheitlicher Fall, ein zusammenhängender Fall ist das Wort, was
ich. Eine Geschichte, ja.
Genau. Also das heißt, du hast zwar irgendwie drei Morde, die hängen aber mit einer zusammenhängenden Geschichte zusammen. Und bei Sherlock Holmes war das ja eher nur so ein Fall, der ist dann abgeschlossen und dann fährst du halt zum nächsten Fall weiter. Und da war das nicht zusammenhängend, sondern waren es halt eher so Episoden. Und hier, finde ich, ist das echt cool, wie sich das dann nachher alles so am Anfang. Brauchst du ein bisschen, um zu verstehen, warum die zusammenhängen, und dann merkst du nachher, wie das alles sich in einem großen Gesamtpuzzle zusammenfügt. Und das, finde ich, hat jetzt hier bei ABC Murders dafür gesorgt, dass ich da irgendwie noch ein bisschen motivierter war, weil man nicht nach einem Fall das Gefühl hatte, so, das war's jetzt, genau, eine Episode ist jetzt vorbei und jetzt kommt dann irgendwann die nächste Episode, die aber was ganz anderes erzählt.
Ja, das fand ich auch schön, und es ist ab dadurch auch nicht wirklich kürzer, also das ist schon, man spielt schon eine Weile und es sind ja trotzdem, wie du gesagt hast, einzelne Fälle, die man versucht aufzuklären und man, aber allein der Name ABC Murders ist ja auch schon von der Grundprämisse, ist es klar, es sind eine Mordkette, also es ist ein Serienmörder, der da ABC-mäßig agiert und das finde ich auch sehr reizvoll, dann immer zu wissen, okay, man weiß ja sogar schon mit Ansage, wann jetzt der nächste Mord passiert und wie versuchen sie es zu verhindern und dann verhindern sie es doch nicht und dann muss man trotzdem rausfinden, wer es ist und einzige Manko an der Sache fand ich, dass man manche Rätsel dann irgendwie dreimal machen muss, also diese Briefe miteinander vergleichen mit den gleichen Textbausteinen. Also man kriegt dann immer so Briefe von dem Mörder und muss dann gucken, welche Buchstaben irgendwie identisch sind, um zu beweisen, dass es auf der gleichen Schreibmaschine geschrieben ist. Beim ersten Mal, beim zweiten Brief ist es klar, dass man es macht und beim dritten sieht man halt sofort, dass es auch auf der Schreibmaschine geschrieben, weil der Buchstabe genauso schief ist und man muss dieses gleiche Rätsel nochmal machen mit dem zweiten und dritten Brief, dann ist es völlig.
Da bin ich ewig lang hängen geblieben, weil da habe ich beim zweiten Mal gedacht, ich müsste jetzt andere Buchstaben finden.
Ja, genau.
Dann habe ich immer ewig rumgesucht und dachte mir so, ja, hier, das D ist ja unten auch so ein bisschen dicker und dann habe ich halt wirklich angefangen, Gespenster zu sehen. Und es ging ewig nicht weiter und dann habe ich gedacht, jetzt machst du doch mal wieder die gleichen Buchstaben. Es war irgendwie I, W und A oder sowas und dann hat es damit geklappt und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wieso hätte er das jetzt denn nochmal vergleichen müssen? Er wusste doch mittlerweile, auf was er achten muss. Das fand ich echt ein bisschen blöd, ja.
Also ich ein bisschen blöd fand, was ich ein bisschen blöd fand, war, ich fand den Einstieg nicht so cool. Irgendwie. Also ich fand, ich wusste ja, was auf mich zukommt, weil ich, wie gesagt, das Buch gelesen habe. Aber für die Leute, die das so gar nicht kennen und die diese Figuren auch nicht kennen, finde ich, ist der Einstieg nicht so optimal, weil man wird halt irgendwie reingeworfen.
Direkt am Tatort, genau.
Und ist direkt am Tatort. Du hast null Plan, wer diese beiden Leute, also ne, angenommen, man kennt das alles nicht, dann hat man null Plan, wer diese beiden Leute sind, die werden nicht so richtig vermittelt. Das geht so in Medias Res rein und hier funktioniert das aber eigentlich nicht so gut. Also weil ich finde so ein Kriminalfall, man braucht da schon so ein bisschen eine gewisse Figurenetablierung, damit man sich halt in die Rolle des Ermittlers auch reinversetzen kann. Und ich finde, das ist nicht so gut gelungen. Selbst ich habe ein bisschen gebraucht, um da warm zu werden. Also so nach dem ersten Fall ging es dann so langsam, habe ich das alles verstanden, habe ich dann so auch die Spleens der einzelnen Figuren dann auch besser kennengelernt, wie sie es im Spiel dann auch dargestellt haben und so. Und es funktioniert alles, aber irgendwie fand ich das alles nicht so ganz geschickt gemacht. Das hat mir bei dem Sherlock Holmes Spiel ein bisschen besser gefallen.
Ja, es hat insgesamt eine schönere Stimmung, finde ich, des Sherlock Holmes. Es ist noch ein bisschen mystischer und
was es halt natürlich auch nicht so richtig hat. Oder eigentlich doch, also was das Interessante an dem Agatha Christie-Roman ist, dass sie da die erste Person und die dritte Person mischt. So, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, machen sie das hier eigentlich auch, ne? Dadurch, dass man immer in der Ich-Perspektive von dem Ermittler drin ist, ist doch, ich nehme das zurück, das ist gut.
Doch, und sie fangen das auch ganz gut ein, dass man ja manchmal auch Sachen sieht, die Poirot nicht sieht. Da habe ich mir auch erst gedacht, so, wenn ich das jetzt sehe als Spieler, so wie bei dem Buch halt auch, wenn du auf einmal woanders am Mord quasi bist und der Hauptcharakter nicht dabei ist, hast du schon gewisse Infos oder Details, die der Poirot nicht hat, aber du kannst sie ja dann benutzen, weil du ja interaktiv mit ihm dann steuerst. Bei einem Buch funktioniert es ja anders. Da liest du ja quasi, wie er scheitert oder so. Und hier bist du aber selber ja in der aktiven Rolle. Und da habe ich erst überhaupt nicht verstanden, wie sie das miteinander, wie sie das hinkriegen. Aber es hat ja dann doch funktioniert. Das meinst du, gell? Mhm, die Stelle, genau. Ja, genau. Was mich gestört hat, das ganze Spiel, haben wir ja schon gesagt, ist sehr bodenständig. Die Rätsel sind sehr einfach, sehr naheliegend. Du findest immer ganz klare Hinweise und weißt auch meistens sofort, wozu dieser Schlüssel ist oder wozu dieses Fläschchen jetzt ist oder was du mit dem und dem Hinweis anfangen sollst oder mit der und der Aussage. Ist alles total nicht abwägig, sondern immer offensichtlich. Und dann gibt's aber einen totalen Bruch in diesem Spiel, das sind diese Rätselkisten, die halt wie bei The Room funktionieren. Die sind so absurd und passen überhaupt nicht in diese Welt rein und man hat das Gefühl, die sind einfach nur drin, weil die Programmierer Bock hatten, so eine Rätselmechanik einzubauen. Und du stehst dann da davor und weißt ganz genau, das ist wirklich nur Rätsel des Rätsels willen und es hat nichts mit dem Fall zu tun, das hat nichts mit der Geschichte zu tun, die gibt's garantiert auch nicht im Buch. Konkretes Beispiel, du findest eine Schallplatte, da ist eine Sängerin, dann findest du eine Schallplatte und unten im Wohnzimmer steht ein Schallplattenspieler. So, in der Geschichte gehst du eigentlich hin, spielst die Schallplatte ab und kriegst dadurch einen Hinweis. Und was ist hier zum Zeitstrecken, ist der Schallplattenspieler das komplizierteste Gerät, was du je gesehen hast. Da öffnet sich dann, du kannst den Startknopf nicht drücken, dann musst du irgendwie irgendein Schalterkläppchen an der Seite aufmachen, dann ist dort ein Hinweis, wie du ein anderes Rätsel auf der anderen Seite des Schallplattenspielers löst. Das sind dann so Notenschlüssel, da musst du die miteinander verbinden und dann kriegst du einen Code und mit dem Code kannst du dann irgendwie noch eine andere Klappe öffnen und dort ist dann noch ein Schlüssel, mit dem du dann und so weiter und
die
so fort.
Die Kurbel, also, das ist ja das Absurdeste, dass du dann ganz am Ende erst die Kurbel bekommst, mit dem du den Plattenspieler so ankurbelst, damit er Energie bekommt, wo man sich auch denkt, okay, wer, so ein Plattenspieler ist doch nie gebaut worden, damit das möglichst nie einer abspielt. Weil die Kurbel da versteckt ist.
Und auch der Reisekoffer bei dem. Also manche Sachen funktionieren ja. Beim Kunstsammler gibt es natürlich dann irgendwie einen Schlüssel, der versteckt ist hinter so einer Karte und so. Oder wohl, oder der Tresorraum ist dann halt hinter einem Kartenrätsel. Das macht ja irgendwie Sinn noch, aber allein der Reisekoffer von diesem einen Typen in der Villa, so einen absurden Reisekoffer, habe ich auch noch nie gesehen. Bei The Room ist es ja irgendwie. Bei diesem Rätselspiel auf dem Touch-Display und am PC, da macht es ja irgendwie, das ist halt, das ganze Ding ist halt so ein Verrückter, der diese Konstruktionen gebaut hat. Aber hier passt es irgendwie so gar nicht rein, finde ich.
Nee, das ist auch, das fängt schon am Anfang an, wenn man die, wenn man das erste Mordopfer, die Alice Ascher, die hat halt, da wird halt wirklich auch etabliert eigentlich, dass es eine sehr einfache Frau ist, die mal eben so mit ihrem Laden das alles so über Wasser halten kann. Ihr Mann ist ein Trinker und kommt auch immer vorbei und holt sich Geld und sie verschuldet sich auch bei der Gemüsehändlerin und so weiter und so fort. Also und du gehst halt auch in das Hinterzimmer und das Hinterzimmer ist relativ simpel. Da ist irgendwie eine kleine Küche und alles ist ganz bescheiden und sagt er ja sogar auch. Das ist eine ganz bescheidene Frau. Und dann findest du da irgendwie eine Kiste und diese Kiste ist super komplex. Also irgendwie so Schieberätsel-Ding und Knöpfe und total das komplizierte. Weiß ich nicht. Also warum sollte diese Frau das haben? Und das kommentiert er ja auch nicht. Das wird ja dann auch nicht von ihm so
nur das ist irgendwie ein eigenes Spiel im Spiel. Ja.
Genau. Und dann denke ich, na gut, das war jetzt nur diese eine Kiste. Kann ja sein, dass es ein Geschenk war. Dann gehst du zum Schrank und der Schrank hat dann auch wieder so ein Schieberätsel mit drei Scheiben und so einer Holzhose, die man auf so einer Linie entlang. Hä? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und das geht leider so durchs ganze Spiel. Also diese Rätsel an sich, die sind nett. Also ist jetzt nicht so, dass die doof sind. Also man spielt das schon gerne. Ich habe das fand das schon in Ordnung. Das hat
nur die Steuerung
Spaß gemacht.
Funktioniert irgendwie nicht so gut mit dem.
Ja, ist nicht so smooth irgendwie. Ne? Ja. Aber an sich ist das jetzt nichts Schlimmes. Das sind nette Sachen und auch gute Gehirn. Also gute Kopfverdreher sind da teilweise auch dabei. Aber sie passen halt so irgendwie gar nicht in diese Welt rein so. Und die werden auch nie so richtig verortet. Also das sind
ja, deswegen war eben meine Vermutung, dass das vielleicht doch ein Remake des DS-Teils ist, weil da kannst du ja dann so eine Kiste unten mit dem Stylus einfach drehen und dran rumnatteln und rumschieben. Und deswegen, also die wirkte echt ein bisschen merkwürdig, die Genre. Also gerade bei dem Plattenspieler, da habe ich dann irgendwie ewig lang gebraucht, weil ich mir dachte, wieso kann ich denn jetzt diese blöde Nadel nicht nach oben kippen? Das ist doch das Logischste, was ich mache an einem Plattenspieler, diesen Arm mit der Nadel nach oben zu kippen, damit ich dann die Platte drauflegen kann. Und das ging dann irgendwie immer nicht. Und das war halt so, weil er erst will, dass du irgendwas anderes irgendwie betätigst. Und da habe ich mir dann schon irgendwie gedacht, naja gut, das ist wahrscheinlich der DS-Mechanik geschuldet, ohne zu wissen, ob es tatsächlich halt Remake ist. gut, kann auch.
Nee, also ich versuche gerade verzweifelt durch ein Video zu scrollen, aber die reden da nur. Also, tut mir leid, ich kann dir das nicht beantworten.
Gab's ja auch, bei Sherlock Holmes gab es ja auch manchmal solche Rätsel, wenn du dann irgendwie da bei dem Chemiebaukasten in seinem Büro halt irgendwie Sachen miteinander kombinierst, um dann, was weiß ich, so eine Geheimschrift zu entdecken oder so, aber oder irgendwelche Stoffe zu identifizieren.
Ja, das hat, aber das ist ja auch bei Sherlock Holmes eher passend, weil der natürlich ja tatsächlich irgendwie zu Hause auf Schweinebräuche schießt, um dadurch irgendwie festzustellen, ob eine Kugel aus der Pistole auf die Distanz noch irgendwie Schaden machen kann oder irgendwie sowas. Das ist ja durchaus, der ist ja viel, viel, ja, wie soll man das sagen, wissenschaftlicher angelegt, der Sherlock Holmes, dass er da irgendwie sowas ausprobiert. Passt
viel mehr zu ihm. Ja.
Eine Sache, die ich aber noch echt loben muss bei dem Spiel, da haben sie natürlich irgendwie das Problem der awkward Grafik und so umgangen. Sie haben einfach auf eine Comic-Grafik gesetzt und dadurch haben sie nicht diese Probleme, die man möglicherweise halt bei einer echten 3D-Grafik hätte, so die dann so ein bisschen clunky animiert ist und man dieses Uncanny Valley bei den Figuren hat, sondern hier ist alles wirklich Comic-Grafik und aber auch eine schöne Comic-Grafik gehalten. Und das hat halt den Vorteil, dass es halt irgendwie, ja, es wirkt nicht altbacken oder sowas, sondern du kannst halt diese Comic-Grafik so für sich irgendwie schön genießen, ohne dass du jetzt sagst, oh, hier hinten flimmert's aber im Hintergrund oder da ist es aber irgendwie ein bisschen matschig, die Textur oder so. Ne?
Ich finde die Grafik echt schön. Ja, die ist echt so. Die ist auch gut. Auch von der Farbwahl finde ich die super angenehm. Das ist alles so so pastellig irgendwie, also nicht so knallige Farben.
Wie ein belgischer Comic.
Ja, wirklich,
tatsächlich. wie so Tintin oder so.
Wie so ein franco-belgischer Comic, genau. Ja. Also es ist richtig, richtig schöne Farbwahl auch. Und das sind ja eigentlich alles 3D-Objekte. Aber das ist toll gemacht. Und auch so, das ist eine sehr harte Schattierung. Also ähnlich, wie man es von so typischen Cell-Shading-Sachen kennt. Aber nie so ganz extrem. Ist wirklich toll gemacht. Also da war ich sehr begeistert. Ich finde auch, also sie haben halt sehr minimale Gesichtsanimationen und alles und so. Aber das stört dich irgendwann auch nicht mehr. Ich finde auch übrigens die Figuren teilweise ganz gut vertont.
Die sind super. Also wenn man es gerade im Englischen spielt, dann ist es echt schön, weil dann eben auch gerade der Poirot diesen französischen Akzent hat und weil er dann irgendwie auf Leute trifft, die aus Wales kommen und dann hörst du halt sofort, oh, das ist ein Waliser und mit den Leuten, mit denen er dann spricht, merkst du halt, ah, okay, die Blumenverkäuferin ist jetzt halt nicht die gebildete Frau, die sich sehr gewählt ausdrückt, sondern die hat halt eher so ein schnoddriges Cockney und der britische Gentleman, der spricht halt wieder ganz anders, dreht sich ganz gewählt aus. Also da kommt allein durch die Sprache kommt auch viel Charakterzeichnung rüber und du kannst schon viel lesen, was das eigentlich für Figuren sind. Und ich kann jetzt keine Aussage. Gibt's überhaupt eine deutsche Version?
Nee, gibt's nicht. Da gibt's nur Untertitel. Okay. Ist aber auch gut so. Also es wird ja dem Quellmaterial dann auch nur gerecht. Also das nochmal zu übersetzen macht ja wenig Sinn. Und ich finde auch, dass die Figuren gut getroffen sind aus dem Roman. Also die sind
ja
auch.
Ja, und mit Untertitel kommt man ja auch gut klar,
selbstverständlich. Eben. Ja, und sind aber wie, also das ist relativ, relativ getreu zu dem Original. Also gerade so, auch so die Herkünfte sind halt auch wirklich wichtig da und die hat man dann auch, soweit ich jetzt noch Erinnerungen habe, auch wirklich alle eingehalten. Das ist echt cool gemacht. Und so der Hauptcharakter, also ich meine, das hat einfach Charme, wenn der ständig alles in diesem Dialekt irgendwie ausspricht und ohne Untertitel wäre ich wahrscheinlich an einigen Stellen ganz schön aufgeschmissen gewesen.
Weil man gar nicht das englische Wort hört, was er sagt.
Ja, das ist so, also gar nicht böse gemeint, aber es ist halt, also gerade wenn man sowieso schon mit natürlichen Englisch vielleicht hier so als Nicht-Muttersprachler das ein oder andere überhört, dann ist halt mit Dialekt natürlich noch schwieriger, alles rauszulesen oder zu hören. Aber zum Glück kann man sich die Untertitel halt dazu schalten und das aber auch auf Wunsch auf Englisch, wenn man das ganze Spiel auf Englisch haben möchte.
Ja. Und es ist so ein Budget-Titel, ne? Also kostet irgendwie so 35 Euro oder was.
Ja.
Und dafür ist es wirklich, also wie ihr sagt, so einen Sonntagnachmittag schön mit Tee und Gebäck, englischen Earl Grey Tee und Gebäck oder Scones und Clotted Cream oder sowas, dann hat man so einen schönen Rätselnachmittag. Anstatt irgendwie Miss Marple nochmal die 28. Wiederholung auf Dreisat anzugucken in Schwarz-Weiß, kann man auch sowas mal am Sonntag spielen. Und ich glaube, so nach 4-5 Stunden ist man durch. Und auch wenn man tatsächlich weniger gefordert wird als bei anderen Adventures, glaube ich, kriegt man hier trotzdem ein cooles Paket, weil man einfach eine nette Geschichte bekommt und auch wirklich bis zum Ende so miträtseln kann, ob man schon selber auf die Lösung kommt, wer jetzt der Mörder war.
Mhm. Also ich gucke aber gerade DS-Version, es ist kein Remake der DS-Version. Also ich sehe jetzt nur so ein paar Screenshots und Videos, die DS-Version sieht optisch auch ganz anders aus.
Okay.
Eher so ein bisschen wie Professor Layton.
Ich gucke auch gerade wegen Preis. Also Preis ist 40 Euro und es gibt es tatsächlich nicht für die alten Konsolen, sondern nur für PC, PS4 und Xbox One. Hätte ich jetzt auch gedacht irgendwie, dass das auch noch für PS3
funktioniert. Ja, genau.
Aber gut, alles, was Spiele abspielen kann aktuell, dafür gibt's das. Ist echt empfehlenswert.
Und wer noch ein bisschen warten möchte, am 27. Mai kommt, glaube ich, der nächste Sherlock Holmes-Teil. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ah, okay. Ich finde tatsächlich, es wäre cool, wenn sie jetzt zu dem ABC-Murders noch weitere Fälle irgendwie, also wenn sie jetzt einfach sagen, gut, du hast jetzt irgendwie das Grundspiel und jetzt kannst du für 15 Euro noch DLC dazu kaufen und dann kriegst du halt den Tod auf dem Nil als $15 DLC oder sowas. Das fände ich tatsächlich reizvoll.
ABC-Murders ist ja schon der 18. Roman, also da wäre auf jeden Fall
gibt's noch genug einige Stoff.
Ja, also ja,
Christie ist Stoff gibt's genug. Ich meinte nur so, ja, weiß ich nicht, ob sie jetzt, ja, hängt natürlich auch immer von ab, wie erfolgreich das ist und ob sich das jetzt verkauft, ob sich dann lohnt, da irgendwie den nächsten Fall anzugehen.
Aber hier, der Delik hört uns doch bestimmt auch zu. Ich möchte jetzt bitte gerne Nick Chiller of Duty The Adventure geben.
Es ist immer nur, da musst du hier so Klick aufs Maul hauen, Zeugen aufs Maul hauen oder Zeugen in die Luft sprengen oder Zeugen abknallen.
Und von der Synchro ist eigentlich auch super, der nuschelt halt immer rum und kannst immer dasselbe Soundfile benutzen. Hier, der Mörder befindet sich in Ungarn.
Weil du das übrigens letztes Mal erwähnt hast, Micha, ich habe mir tatsächlich auch mal diesen Trailer angesehen, wo du gesagt hast, den hast du vor Star Wars im Kino gesehen und Leute haben alle gelacht. Der ist echt geil.
Der ist auch geil.
Also der ist wirklich wie so eine Parodie. Also ich frag mich auch, warum der Böhmermann das dann nochmal parodiert hat, weil du kannst das Quellmaterial schon fast nicht mehr parodieren. Nick Chiller ist off duty. Und dann,
das ist auch geil, wie die Schrift dann so reingezoomt kommt.
Ja, ja, so total schlecht. Und dann halt wirklich nach jedem Satz sagt er immer irgendwas so, I'm gonna kill you. Nee, das war jetzt Schwarzenegger, aber es geht so in die Richtung. Und dann explodiert einfach irgendwas so. Du fragst dich, warum explodiert jetzt schon wieder irgendein Auto? Oder? Also es,
Das möchte ich als Spiel bitte, ja. Von den Machern von Autobahnpolizei. Ein bisschen.
Das wird super.
Sehr geil,
ja. Alles klar, ja, schönes Adventure, ABC Murders, und wir hören uns morgen, oder?
Jo.
Ja. Alles klar.
Tschüss.
Tschüss.
Nee, au revoir, meine ich
natürlich. Au revoir, ja, bien sûr, bien sûr.
Und jetzt ein paar
Schläge. Kaffee hier.
Tschüss.